Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zur Echtzeit, heute mit Martin Böttcher. Echte Barbecue-Fans, die grillen natürlich das ganze Jahr über, aber eigentlich ist ja jetzt die Zeit, sich etwas auf den Grill zu legen. Aber was sollte da im Jahr 2026 raufgepackt werden, um im Trend zu liegen? Wie bereitet man das wirklich zu? Welche Kohle beruhigt das Umweltgewissen? Und was sagt das eigentlich über uns aus, wenn wir uns fürs Grillen begeistern? Fragen, die in dieser Echtzeitausgabe beantwortet werden. Und hier schon mal, um im Thema zu bleiben, ein kurzer Appetithappen.
Ich grille nachts und ich grille auch morgens.
Grillen, Fleisch, Fisch, Gemüse oder ähnliches auf dem Grill rüsten.
Eine App für gute Laune.
Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt mit der App auf dem Telefon die Wärme regeln. Man muss da nicht immer aufstehen, sich zum Grillen bewegen. Es ist einfach cool.
Back to the grill again, the grill again.
Es steht und fällt alles mit der Kerntemperatur. Beim Rontico liebe ich es, mein Steak bei 56 Grad Kerntemperatur zu grillen.
Ein Feuer, keine Kohle.
Wer bei mir Kohle schon geholt und damit gegrillt hat, der will mit einer Schrott-Tankstellenkohle nichts mehr anfangen.
Kenia, ein Land der Fleischesser. Vor allem Grillfleisch von der Ziege und vom Rind ist beliebt. Aber eine Wurst mit Currysoße kennt hier kaum jemand.
Freunde grillen, saufen, da bin ich dabei.
Grillen. Bei uns ist das ja immer so, wir haben ein Thema und beleuchten das auf vier verschiedene Arten und Weisen. Ein Thema, vier Facetten. Wie immer gibt es überraschende, vielleicht auch ein bisschen nerdige Geschichten, die wir hier erzählen. Auf jeden Fall kann man hier richtig was über das richtige Grillen lernen. Also, gehen wir gleich so richtig rein ins Grillen. Angeblich haben schon unsere Vorfahren das Grillen vor 2 Millionen Jahren entdeckt. Ein echter Gamechanger. Über offenem Feuer zubereitete Nahrung, die gibt nämlich mehr Energie und hat vielleicht unsere Hirnmasse wachsen lassen, so die Vermutung. Lange Zeit hat sich am Grillen selbst nicht viel geändert, aber wir leben ja im Jahr 2026 und da reicht es nicht mehr, einfach nur ein Stück Fleisch oder ein paar Würste auf den Grill zu hauen. Nein, es braucht jede Menge Spezialgerät, um das Beste aus dem Grillgut herauszuholen. Matthias Finger stellt uns die nächste Evolutionsstufe des Grillens vor.
Meine Freundin Katrin habe ich immer belächelt mit ihrem Elektrogrill.
Die Plancha.
Katrin grillt auf einer großen Metallplatte, ganz ohne Raucharomen, mit Bierlöschen unmöglich. Doch trendtechnisch ist sie mit der Plancha ganz vorne dabei in unserer auf Gesundheit fixierten Welt.
Was ist das Tolle an dem Grill?
Dass ich am Ende keine Grillkohle habe, es stinkt nicht, ist auch gesünder. Ich kann viel mehr machen. Ich kann Crepes machen, Burger, Steaks, Gemüse, Spiegeleier haben wir auch schon gemacht.
Auf einer glatten Platte ist das alles kein Problem. Und da es weder Glut noch Flamme gibt, gelangen auch keine Garnelen, Fischbrocken oder gar Fett ins Feuer. Plancha kommt aus dem Spanischen und bedeutet Eisen. Auf dem haben Straßenköche früher Snacks gezaubert. Und heute passt die Idee perfekt in die angesagte Außenküche, von der viele besessen scheinen. Allerdings teilen nicht alle den Enthusiasmus.
Plancha-Grillen ist nicht unbedingt richtiges Grillen, weil wenn ich richtiges Grillen will, dann will ich Feuer haben. Weil ansonsten kann ich eine Pfanne nehmen.
Meint Metzger Dirk Freiberger aus Nürnberg. Mann, Feuer, Fleisch. Abnehmbare Plancha oder Feuerplatten lässt er gerade noch so durchgehen für Holzkohle und Gasgrills. Nur die taugen mit Deckel für das neu entdeckte Smoken. Kolossale Fleischstücke wie Rinderbrust werden über Stunden geräuchert. Fürs Aroma sorgen im Feuer
Räucherchips, also Buchen, Apfel oder Hickory-Holzstückchen.
Damit das Fleisch auch super saftig bleibt, empfiehlt der Metzger eine Impfung mittels
Bratenspritze.
Mit dem medizinischen Gerät mariniert Freiberger das Fleisch trendig von innen. Peaks.
Durch diese Bratensoße, die man vorher angesetzt hat, kriegt man auch nochmal so einen richtigen Umami-Kick nochmal mit rein. Also bei 4 Kilo brauchst du ungefähr so 500 Milliliter pro Injektionsloch, also so 20, 30 Milliliter. Und das sind ja dann 20 Einstiche oder so.
Mehr Impfungen als ein Fernreisender. Aber komplexe Wissenschaft ist das nicht. Auch langsam gegrillter Schweinenacken wird im geschlossenen Grill zum Kinderspiel durch
Grillthermometer. Über Handy-App eingebunden ins Smart Home.
Benny Petersen vom Fachgeschäft Grillfürst in Hürth.
Jetzt legst du den Fühler für die Kerntemperatur, steckst du ins Fleisch, gibst die Solltemperatur ein, 92 Grad, Und den anderen Fühler legst du an den Nacken dran. So, und da gibst du diesem Fühler, gibst du den Befehl quasi Raumtemperatur 105 oder 110 Grad. Und dann kannst du bedenkenlos schlafen gehen.
Die App meldet sich, wenn das Pulled Pork fertig ist. Eine Handy-App reguliert auch die Sauerstoffzufuhr über einen Ventilator und feine Düsen beim
ersten rauchfreien Holzkohlegrill mit USB-Anschluss.
Mit dem könnte ich endlich stressfrei Thüringer im Hinterhof kredenzen. Das Raucharoma landet in der Wurst und nicht bei den Nachbarn oben drüber. Allerdings ist der Grill zu schwer für den Strand. Als Ersatz für praktische, ökologisch aber fragwürdige Einweggrills begeistert mich ein
mobiler Holzkohlegrill.
Zusammengelegt erinnert er an ein Notebook und wird auch in einer Art Laptop-Tasche transportiert. Der Hersteller bewirbt ihn so.
Mit einer Aufbauzeit von etwa einer Minute und einem Gewicht von gerade mal 2,3 Kilogramm ist das Teil ultra kompakt und leicht und passt in jeden Rucksack rein. Nach der Benutzung grob abreinige, zack, in die Tasche und zu Hause gemütlich in die Spülmaschine.
Nicht so überzeugt hingegen sind Grillexperten von
Teflon beschichteten Grillmatten aus Glasfasergewebe.
Die werden auf dem Grill unter die Wurst gepackt.
Die sind sehr, sehr dünn, hast keine richtigen Röstaromen dran. Das ist etwas, ich sag mal, das Kaufen, das ist jetzt von mir ganz, ganz lieb gemeint, ältere Herrschaften, die einfach keinen Bock haben, sauber zu machen.
Stattdessen empfiehlt Petersen das Grillen von Fisch oder Meeresfrüchten auf dem
Salzstein.
Der ist so groß wie ein DIN A4-Blatt, 4 cm dick und wird 10 Minuten auf dem Grill erhitzt. Danach liefert er feine Salzaromen. Als echte persönliche Entdeckung entpuppt sich jedoch der
zylindrische Grillkorb für Kleinteile
von der Firma Edelküche. Der engmaschige Metallkäfig wird mit Kartoffelspalten, Garnelen oder Gemüse gefüllt, auf den Grill gelegt und regelmäßig am Holzgriff gedreht. Kleinteile werden nicht länger mühselig gewendet und durch den Rost fällt auch nichts mehr. Es wird Zeit, den Grill wieder rauszuholen.
Schon seltsam, dass wir auch ganz simple Vorgänge wie das Grillen mit zusätzlichen Gadgets komplizierter machen, oder? Könnte man denken, ja. Aber wie wir gleich hören werden, das Grillen, wenn man es richtig machen will, ist ja auch ohne viele Gadgets gar nicht so simpel. Grillen, unser Thema heute. Grillen verrät mehr über unsere Gesellschaft, als man vielleicht denken könnte. Männer sehnen sich offenbar nach der Rolle als Versorger am offenen Feuer. Grillen gilt nach wie vor als Männerdomäne. Er steht mit Grillzange am Feuer, trinkt Bier, duldet niemand in seiner Nähe. Nicht nur ein Klischee. Selbst unsere Food-Expertin Tina Hüttel kennt das. Den Grillrost, den bestückt meist ihr Mann, um sich die vielleicht fehlende Kompetenz zu kaufen und uns etwas davon mitzubringen. Hat sie einen Profikurs besucht an der Koch- und Grillakademie Berlin. Und das wollen wir genauer wissen. Hallo Tina.
Hallo Martin.
Du hast mir schon verraten, dass er 4 Stunden lang gedauert hat, dieser Fleisch- und Feuerkurs. Um was ging es dir da? Einfach nur grillen lernen oder auch darum, deinem Mann endlich mal die Grillzange wegzunehmen?
Ja, ein bisschen um beides. Also ich mag grillen, mache das auch ganz gerne, aber ich mache das immer so nach Bauchgefühl, mein Mann übrigens auch. Und deshalb war ich neugierig, was man da alles lernen kann und was mich da erwartet, als ich in diesem großen Kochstudio da ankam. Da gibt es eine Terrasse mit Innenhof und 7 verschiedene Grillgeräte.
7? Mhm.
Ja, und mich hat da Justus Wilms, das ist der Grillmeister, und sein Kompagnon Micha begrüßt.
Ja, und du hörst jetzt schon, jetzt wird's laut langsam, die Leute kommen an.
Ich habe schon gesehen, ich bin allein unter Männern.
Es sieht auf dem Papier tatsächlich so aus. Das ist so, und klassischerweise ist es bei den Steakhosen auch immer noch so, dass das sehr männerdominiert ist. Das ist bei den anderen Kursen nicht mehr so, zum Glück.
Okay.
Klischee erstmal voll bestätigt, kann man sagen, oder? Ich bin ja Vegetarier, grille mir tatsächlich ganz gerne mal Veggie-Würstchen. Das macht mir dann auch Spaß, am Grill zu stehen. Tina, was sind die absoluten Basics, die man so als angehender Grillmaster, als angehende Meisterin am Grill beachten sollte?
Ja, also wirklich absolute Grundlage. Und das hat mich echt gefreut, weil ich da auch als Food-Journalistin immer wieder dagegen anschreibe. Die Qualität beim Einkauf ist entscheidend.
Da kaufen sich die Leute für 5.000 Euro einen Grill und grillen sich diese Tankstellen-Nackenteile da, ne? Albtraum. Die Preisgestaltung ist so, dass das Nachhaltigkeit für Boden, Bauern funktioniert meistens nicht. Lieber weniger und dafür genau, weiter oben aus dem Regal. Genau. Ja.
Genau. Welche Cuts sollte man kennen?
Das ist eine sehr schwierige Geschichte, weil das auch wieder total persönliches Gusto ist. Ne? Das, was die meisten kennen, ist das Filet, das ist ein Roastbeef-Stück. Was man unbedingt kennen sollte, ist ein Flanksteak, was ich total toll finde, was wir heute auch machen, die große Form davon. Das ist beim Rind das, was man unbedingt kennen sollte und beim Schwein Pluma oder das Secreto. Das sind Nackenstücke. Ja, das gibt es nicht in jedem Supermarkt, kann man aber bestellen. Das sind ganz tolle Stücke von Tieren, die einen schönen intramuskulären Fettgehalt haben, wo man gar nicht viel machen muss.
Gut, da bin ich jetzt mit meinen Veggie-Würstchen, wo keiner weiß, was da wirklich drin ist, natürlich nicht gut dran. Mit Schweinenackensteak mariniert vom Discounter kann man da wahrscheinlich auch nicht viel reißen. Da fiel ja gerade dieses Wort Cuts und so heißt ja auch der Kurs. Die besten Cuts. Was sind denn Cuts?
Eigentlich sind das schlicht die verschiedenen Zuschnitte von dem Tier, ja. Also unser erster Kandidat, gleich mal so ein Beispiel, war ziemlich exklusiv das Pluma vom Iberico-Schwein. Also das Pluma nennt man auch Federstück. Das ist so ein dreieckig spitz zulaufende Muskelspitze am Rücken und das auch noch von einem ganz besonderen Schwein.
Zur Qualität, wenn wir jetzt konventionelles Schweinefleisch haben, dann sind das Tiere, die nach 6 Monaten schlachtreif sind. Ja? Und das haben wir hier nicht. Spanisches Eichenmastschwein heißt also rumgelaufen. Das sind die Tiere, die schwarze Borsten haben. Wir laufen rum und glücklich, werden mit Eicheln gefüttert. Ja, ganz tolle, glückliche Tiere. Ganz viel intramuskuläres Fett. Das werden wir als Tasting machen. Ich werde Micha jetzt gleich mit den Dingern rausschicken. Der pariert die ganz kurz ein bisschen und dann werden die richtig schön heiß auf der Plansche angebraten. Plansche heißt auf einer Grillplatte, nicht auf dem Rost. Hier ist so viel intramuskuläres Fett drin, weil das sonst einfach alles reinläuft, ne, in euren Grill. Das wollen wir nicht.
Zwei entscheidende Dinge habe ich da von Micha gelernt. Erstens, ich brauche jetzt dringend eine Plansche, weil genau bei uns immer das passiert, wie beschrieben. Das Eigenfett tropft so durchs Gitter und macht dann so Stichflammen, die das Fleisch von außen verbrennen. Und zweitens muss ich das Fleisch vorher parieren.
Parieren bedeutet, dass wir unser Fleisch von Sehnen und Fett befreien.
Okay, ich mache das jetzt mal optisch oder akustisch mit. Jetzt haben wir das.
Und jetzt ziehen wir die Sehnen einmal mit einem Schwung runter. Nicht zu viel Abschnitte, weil dafür ist das Fleisch absolut zu teuer. Und ein bisschen Fett lasse ich immer mit drauf.
Ja, und Fett ist ja Geschmacksträger.
Absolut, absolut. Wir parieren es und was daraus entsteht, sind die Parüren.
Ach Quatsch, ja. Jetzt verstehe ich. Okay, wir parieren die Parüren.
Genau. Parieren ist eine großartige Sache, weil davon lebt die Küche. Mit den Parieren setzen wir uns wieder wundervolle Soßen an. Mhm. Ja, eine ganz klassische Demi-Glas. Das bedeutet, ich hebe mir schön natürlich die Parüren auf, ja, und werde mir die im Ofen schön anrösten und daraus ziehen wir uns dann unsere Soßen.
Okay, ich sehe, der wahre Grillkönner, der nimmt auch keine Fertigsoßen, sondern der macht die natürlich selbst, fällt bei uns Vegetariern dann vielleicht auch flach. Aber wie ist das überhaupt mit dem Würzen von Fleisch? Ist ja auch immer so eine Frage. Vorher, nachher oder nur ein bisschen Salz drauf?
Erst nochmal kurz zur Qualität. Ja? Je besser die Qualität, umso weniger brauchst du Soßen und auch Würzen. Ja? Wir haben das Iberico, das wir da gegessen haben, einfach nur am Ende mit so ein bisschen Salz bestreut und Puderzucker, halte ich fest. Ja, das haben wir so abgeflammt mit einem Bunsenbrenner und dann gab das so eine Karamellkruste und das war wirklich fantastisch. Und Justus empfiehlt eben bei hochwertigen Stücken mit den Gewürzen ganz sparsam und auch besser hinterher einfach nur ein bisschen salzen.
Die Röstaromen, die sind ja auch beim Gemüsegrill entscheidend. Aber wie geht das nun? Viel hilft viel. Also ein heißer Grill bedeutet automatisch gute Röstaromen.
Ja, Hitze ist prinzipiell gut. Die Plansche, auf der wir da das Pluma gewendet haben, die hat ungefähr 300 Grad gehabt. Beim Steak können das auch mal 350 bis 400 Grad sein. Und dann kann man dieses Fleisch scharf, also sehr heiß angrillen. Wichtiger ist dann aber nach dem Angrillen eher mit einer Konvektionshitze arbeiten, das heißt so einer indirekten Hitze. Das haben wir dann beim Flanksteak gemacht, ja. Und da habe ich auch noch so ein tolles Wort gelernt, Kerntemperatur. Nach der richtet sich nämlich alles.
Kerntemperatur bedeutet, wir nehmen uns einen Kerntemperaturfühler. Das ist ein Thermometer mit einer 5 cm langen Nadel ungefähr. Und wir messen im Kern die Temperatur.
Im Kern des Fleisches die Temperatur, okay.
Absolut. Also, es steht und fällt alles mit der Kerntemperatur. Beim Entrecot liebe ich es, mein Steak bei 56 Grad Kerntemperatur zu grillen. Ja? Also, ich kann euch echt nur empfehlen, besorgt euch einen anständigen Kerntemperaturfühler. Ja? Ganz, ganz wichtig, wirklich.
Nur 56 Grad, hätte gedacht, das ist höher. Ich fasse das mal zusammen. Entscheidend ist also nicht Hitze und Zeit beim Grill im Blick zu haben, sondern diese Temperatur im Fleisch. Das muss man natürlich akkurat messen. Und wenn die Thermometernadel dann diese 56 Grad anzeigt, dann ist es fertig. Also eigentlich eine sehr technische Sache, ne?
Ja, ja, fast. Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht, weil du noch die Ruhezeiten einberechnen musst. Das erkläre ich dir. Also nochmal zur gewünschten Temperatur. Je nachdem, wie du dein Fleisch magst, ja, musst du diese Kerntemperatur wählen. Wer es blutig mag, der ist da eher bei 50 Grad Kerntemperatur. Darüber, wer es dann well done mag, über 70 Grad zum Beispiel, ja. So, jetzt aber kommt ein bisschen Mathematik dazu, weil dieses Fleisch wird ja angegrillt, dann sollte es aber auch ruhen, sonst läuft nämlich der ganze Saft raus.
Man kennt es, wenn man in der Sauna ist und rauskommt, dann ist die Haut auf Vollspannung. Ja, genauso ist das auch mit dem Fleisch. Die Fasern sind auf maximaler Spannung. Dann schneiden wir das Fleisch auf und dann können wir zugucken, wie der ganze Fleischsaft übers Brett läuft. Deswegen müssen wir akribisch darauf achten, dass wir unser Fleisch immer ruhen lassen. Und wir haben halt für uns rausgefunden, optimale Zeit, 8 Minuten.
8 Minuten ruhen. Und davor... Genau. Eben darfst du nicht so lange grillen.
Genau. Ein Riesenproblem ist auch, dass die Leute wissen, 56 Grad ist der Sweet Spot fürs Rind. Und dann nehmen sie es bei 56 Grad vom Grill, ja, lassen es nochmal 8 Minuten ruhen. Und dann kommt der sogenannte Carry-Over-Effekt. Das bedeutet einfach, wenn wir mit so hohen Temperaturen arbeiten, möchte das Fleisch natürlich nachziehen. Und die Außentemperatur passt sich der Innentemperatur an. Und da reden wir schon locker mal zwischen 6 und 10 Grad, die einfach nur durchs Ruhen dazukommen.
Du hattest ja schon diesen Begriff der Mathematik hier eingeführt, aber das ist ja wirklich einigermaßen komplex. Heißt das, das Fleisch einfach schnell runterkühlen, nachdem man es runtergenommen hat? Ich bin ganz klein bisschen verwirrt.
Im Gegenteil, auf ein warmes Brett legen,
einfach
kürzer grillen, ja? Weil es ja eben nochmal 6 Grad danach zieht, mindestens.
Okay. Was sind denn noch so gängige Fehler, die so Anfänger wie ich zum Beispiel machen könnten?
Ja, das habe ich den Grillmeister Justus natürlich auch noch gefragt. Also erstmal nicht ständig auf diesem Fleisch rumdrücken, der Saft soll drinnen bleiben. Und auch bei sowas Einfachem wie Würstchengrillen einfach mal Ruhe bewahren und den Deckel drauf lassen.
Der Mitteleuropäer neigt dazu, am Grill ständig irgendwas machen zu müssen. Deckel auf, was hin und her schieben. Ne? Mal Ruhe bewahren, mal ein bisschen gucken, wie das im mediterranen Raum passiert. Langsam, Ruhe. Ne? Wir neigen dazu immer alles, schnell alles fertig. Die Wurst muss schwarz gegrillt sein. Ne? Und dann wird alles schnell in einer halben Stunde gefuttert. Alle liegen bräsig in der Ecke. So bin ich auch aufgewachsen beim Grill. Ne? Mein Vater hat da gestanden und hat dann geschwitzt und hat sich dann irgendwie im Schweiße seines Angesichts so eine verkohlte Wurst von dem Pappteller genommen. Aber wenn du es technisch sauber machen willst, begarst du die Würstchen auch in 2 Phasen. Eine Phase mit wenig Temperatur, wo du erstmal die Wurst auf Temperatur bist und das zweite Mal scharf anbraten mit viel Temperatur, damit sie außen schön aussieht. Und dann platzt sie nämlich auch nicht.
Herrlich, wie darüber geredet wird. Tina, was heißt das für dich jetzt? Wirst du bei dir in Zukunft im Garten den Grill komplett übernehmen? Ich meine, wenn du das alles beherzigst, bist der Chef dann, oder?
Ja, also ich werde auf jeden Fall immer ganz schlau daneben stehen und meinem Mann erklären, wie er es machen muss. Im Ernst, was mir sehr gefallen hat, im Kurs ging es eben nicht nur um Masse, sondern es ging um Respekt vor diesem Produkt, ja, Fleisch. Und der gebietet eben, dass wir bestimmte Techniken beherrschen.
Also Appell an alle Griller, es geht um Handwerk statt um Männerego. Vielen Dank, Tina Hüttel, für diese wirklich tiefen Einblicke hier im Deutschlandfunk Kultur. Wieder was gelernt.
Ja, ich auch.
Wir grillen weiter in dieser Echtzeit und das tun wir, wie es ja viele tun, jetzt mit Holzkohle. Aber nicht mit der ganz normalen aus dem Supermarkt, bei der man gar nicht weiß, wie viele 1000 Kilometer sie zurückgelegt hat, um jetzt Würstchen, Fleisch, Käse oder Gemüse zu grillen, sondern mit Grillkohle aus dem Schwarzwald. So wie viele Spitzenköche das auch tun. Im Schwarzwald arbeitet einer der letzten Köhler Deutschlands, Thomas Feist. Er stellt die Kohle her wie seine Vorfahren. Und was seine Kohle so gut macht, das erzählt er uns jetzt hoffentlich. Hallo, Herr Feist.
Hallo, Herr Böttcher.
Es ist schon ewig her, dass ich als kleiner Junge mal von Berlin aus Richtung Süddeutschland verschickt wurde. Und eins unserer Highlights damals, Besuch beim Köhler. Ich kann mich nur noch an diese großen Berge mit langsam vor sich hin schwelendem Holz erinnern. Können Sie mir oder uns nochmal erklären, wie man Holzkohle überhaupt herstellt?
Wissen über die Herstellung von Holzkohle ist grundsätzlich mal tausende von Jahren alt, weil der Ursprung überhaupt nichts mit Würstchengrillen zu tun hat, sondern der Ursprung der Holzkohle in der Schmelze von Erzen lag. Das heißt, die Herstellung von Metallen, das war der erste Kontakt der Menschheit zu Holzkohle. Und Menschheit ist ein großer Begriff, aber das meine ich tatsächlich so, weil Holzkohle tausende von Jahren lang die Menschheit als alleiniger Energieträger zur Herstellung von Metallen jeglicher Art, Kupfer angefangen, begleitet hat und erst mit der Entdeckung der Steinkohle die Holzkohle als Energieträger ersetzt wurde durch einen anderen Rohstoff. Das schwingt bei mir als jemand, der traditionelles Handwerk vor über 25 Jahren begonnen hat, wieder neu zu beleben, immer mit in dem, was ich tue.
Aber können Sie uns nochmal erklären, wie man Holzkohle überhaupt herstellt? Was machen Sie da genau?
Es geht darum, Holz weitestgehend unter Luftabschluss in einen thermischen Prozess zu bringen. Das heißt durch ein Initialfeuer. Und das Holz so weit zu erhitzen, dass es beginnt auszugasen und diese Gase durch einen Belüftungsprozess aus dem sogenannten Kohlenmeiler heraustreten zu lassen und den Kohlenstoff, der ja als Hauptbestandteil in allen Hölzern und Pflanzen drin ist, den zu konzentrieren auf ein Höchstmaß. Und der Vergleich eines riesengroßen Maulwurfshaufens, der da im Wald steht, den finde ich immer wieder passend, weil das Holz, das wir aufschichten, das wird zugedeckt. Weil wenn ich das entzünden würde, offenstehend, dann würde das ja zu Asche verbrennen. Wenn ich das aber abdecke mit einer Erdschicht, dann destilliert das Holz förmlich aus. Es verbrennt nicht zu Asche, sondern durch die geringere Hitzeentwicklung im Meiler drin kann das Holz nicht völlig wegbrennen, sondern es gast aus und im Meiler drin verwandelt sich etwas. Und das ist der spannende Prozess. Wenn ich vorhin zu Beginn einen Meiler mit Holz aufgebaut habe, dann kommt am Ende des Prozesses etwas anderes aus. Es ist kein Holz mehr, sondern Kohle. Und das heißt, ich schaffe in der Köhlerei fast eine Zauberei. Wenn ich am Schluss ein Stück Holzkohle in Händen halte, das nachweislich über 90% Kohlenstoff besitzt, dann habe ich es fast geschafft, etwas vollständig zu verwandeln.
Herr Feist, es gibt ja nicht mehr viele Köhler in Deutschland. Holzkohle aus dem Supermarkt kommt oft von weit her. Ich habe gelesen, sogar aus Nigeria oder Südamerika. Ist aber, glaube ich, trotzdem billiger als die Holzkohle, die Sie herstellen. Was unterscheidet denn Ihre Kohle noch von der aus dem Supermarkt?
Da gibt es verschiedene Herkunftsformen. Erstens können das Drittwelt- und Billiglohnländer sein. Im Übrigen weltweit Südamerika, Afrika, Asien sind Herkunftsländer. Wir sprechen da von einer Größe von im Moment ungefähr nur allein in Deutschland von 250.000 Tonnen jährlich, die vergrillt und im Freizeitbereich verbraten werden. Die traditionelle Form der Köhlerei bedarf einem großen Maß an Zeit. Und wie wir es in der Herstellung verschiedener anderer handwerklicher Techniken und Produkte kennen, beginnen Dinge, die man herstellt, wenn man ihnen Zeit gibt, in eine andere Qualitätsform zu kommen. Das bedeutet für meine Holzkohle, sie verbrennt durch den höheren Kohlenstoffgehalt, den ich sammle in einem viel längeren Verkohlungsprozess mit einer viel höheren Energieentwicklung. Die Glutdauer ist eine viel, viel höhere. Und was für die Küchen, mit denen ich zusammenarbeite, ein sehr wichtiges Merkmal ist, die Reinheit der Verbrennung. Je höher der Kohlenstoffanteil, umso geringer sind die Mineralien, Gase, Produkte, die in der Kohle drin sind. Das heißt, umso reiner verbrennt die Kohle, die traditionell hergestellt wurde.
Das heißt, der Hauptabnehmer für Ihre Kohle ist dann auch die hochwertige Gastronomie?
Das sind bei mir wahrscheinlich auch über 90% sind es die Gourmet. Gastronominnen und Gastronomen.
So manche Supermarkt-Grillkohle, die ist aus Tropenholz gemacht. Was für Holz nehmen Sie denn?
Ach, heimisch ist natürlich aus dem Schwarzwald und da käme grundsätzlich alles in Frage. Aber für die Kleinmengen, die ich brauche, nehme ich das nach wie vor bekannte und auch beste Holz, das bei uns in Mitteleuropa dafür wächst. Und das ist die Rotbuche. Die Rotbuche gibt eine der, wir Köhler sagen, fettesten und auch schwersten Holzkohle. Und da schwören wir Köhler definitiv darauf.
Diesen Beruf des Köhlers, den gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Wie sind Sie denn damals darauf gekommen?
Da ich im Schwarzwald geboren bin, und mein beruflicher Weg mich in den Wald geführt hat, was für einen Schwarzwälder für mich die naheliegendste Art der Suche nach einem Lebensunterhalt war, habe ich Holzfäller gelernt, habe ein paar Jahre später dann darauf ein Forstingenieurstudium draufgesattelt, mich dann aber schon vor ziemlich genau mit dem Beginn meiner Holzköhlerei mich selbstständig gemacht. Es hat mich interessiert, wie sich Holz in einem thermischen Prozess so verändert, dass letztendlich was dabei rauskommt, was mit einer noch viel höheren Hitze verbrannt werden kann als das Ausgangsmaterial. Schon von Anfang an mit dem Ziel, mich nie mit einer Kohle, die man im Baumarkt oder an der Tankstelle kaufen kann, zu vergleichen, sondern schon gedanklich mit dem Ziel, irgendwann dahin zu kommen, wo das Produkt, das ich mit sehr, sehr viel Aufwand, es ist unvorstellbar, wenn man das nicht mal selber eine Zeit lang miterlebt hat, dieses Produkt wertzuschätzen und einen Kundenkreis zu finden, der bereit ist, dafür auch etwas mehr auszugeben, wie das, was man im Baumarkt oder an der Tankstelle dafür bezahlt.
Wie halten Sie es denn insgesamt mit dem Grillen? Ist das auch was für Sie? Grillen Sie selber auch?
Ich mache mir ab und zu ein Gemüse, einen Fisch, ein Stück Fleisch. Es lässt sich alles, es wird gekocht auf Holzkohle. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich kann mit Hitze Lebensmittel verändern und darum geht's.
Thomas Feist, Köhler aus dem Schwarzwald, hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank auch nach Berlin und einen schönen Tag.
Einmal noch wollen wir hier etwas auf den Grill legen. Ein Gericht der deutschen Küche, das entweder in Duisburg oder in Berlin, ja, da streitet man sich drüber, erfunden wurde. Die Currywurst. Wir leben ja in einer globalisierten Welt, aber trotzdem ist es jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Currywurst gibt es auch in Kenia. Die Geschichte dahinter erzählt uns Karin Bensch.
Eine kleine Imbissbude mitten in Nairobi. Ein Gasgrill, eine Theke, einige Hochstühle. Hier gibt es etwas, das es sonst nirgendwo gibt in der kenianischen Hauptstadt. Deutsche Currywurst. Fabian Förster, 32 Jahre, aus Lemgo in Nordrhein-Westfalen, hat den Imbiss eröffnet.
Die Currywurst begleitet mich schon mein ganzes Leben. Sag es mal so. Also ich esse und versäue gerne Currywurst.
Currywurst in Kenia. Hierher gekommen ist Fabian Förster wegen seiner Frau. Kenia, ein Land der Fleischesser. Vor allem Grillfleisch von der Ziege und vom Rind ist beliebt. Aber eine Wurst mit Currysoße kennt hier kaum jemand. Der deutsche Unternehmer möchte Kenianer auf den Geschmack bringen.
Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal herausfordernd, weil man dadurch entsprechend viel Aufklärung erstmal schaffen muss. Warum probieren wir es nicht einfach mal und bringen das Kulturgut, würde ich es ja schon fast bezeichnen, aus Deutschland, nach Nairobi, nach Kenia.
Die Currysoße ist hausgemacht. Die Würste aus Schweine- und Hühnerfleisch ebenso. Sie werden nicht aus Deutschland eingeflogen, sondern bei einem Metzger in Nairobi frisch hergestellt. Nach einem deutschen Rezept. Und das schmeckt man, meint Kenianer Kenneth Kiunga, der hier zum ersten Mal ist. Ich würde sagen, dass diese deutsche Wurst viel mehr Fleisch enthält. In kenianischen Würstchen sind mehr Füllstoffe drin, zum Beispiel Soja und Gelatine. Deshalb sind diese deutschen Würste viel geschmackvoller. Ich esse sie gern. Sein deutscher Arbeitskollege mag die vegane Variante. Paul Lewecke aus Hamburg bestellt sich erst einmal die fleischlose Mantaplatte. Currywurst mit Pommes rot-weiß.
Ich freue mich total, dass es auch quasi eine vegetarische Version der Mantaplatte gibt, wo es quasi Tofu statt Wurst gibt, weil es ansonsten nicht so oft vegetarische Optionen in Kenia gibt.
Die Currywurst, egal ob vegan oder aus Fleisch, kann auch geliefert werden. Mit einem E-Motorrad, das einen Mini-Kohlegrill auf dem Gepäckträger montiert hat, damit die Würstchen warm bleiben. Noch gibt es viel zu tun in Dieters Grill in Nairobi. Eine Hommage an seinen verstorbenen Großvater, erzählt Fabian Förster. Die Konsistenz der Wurst soll noch feiner werden und es braucht noch mehr Kunden. Aber Fabian Förster hat schon neue Pläne. Er möchte mehr deutsche Küchenklassiker anbieten.
Es gibt viel Kohl hier. Ja, Fleisch mögen die Menschen hier auch sehr gerne. Das heißt, die Kohlroulade ist auf jeden Fall etwas, das gut funktionieren könnte.
Kohlroulade und Currywurst. In Deutschland ganz normal, in Kenia ziemlich exotisch.
So, jetzt wissen wir auch, wie die Currywurst nach Kenia gekommen ist und was sie dort anrichtet. Ein Thema, vier Facetten. Der heiße Grill, der wird jetzt hier bei uns ausgeschaltet. Und vielen Dank an Susanne Balthasar, die die Redaktion für diese Echtzeitausgabe übernommen hat. Mehr Echtzeit findet sich natürlich im Netz, am besten in der Deutschlandfunk-App. Überraschende Geschichten immer zu einem Thema. Oder man hört uns im Radio jeden Samstagnachmittag von 4 bis 5 im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Grillen, egal was dann da drauf liegt. Und bis demnächst, ja?